Es ist tatsächlich so, dass ich vor einigen Jahren schon öfters mal bei euch war, damals noch unter Erwin Jeschenjak oder dann später unter Roger Jürgen Schmidt, damals noch EFG Hersbruck, jetzt EFG Wendelstein als Gemeindereferent. Ja, lang ist's her. Also ich schätze mal so 20 Jahre. Er ist 18, er war noch nicht mit dabei. Ja, für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Jahrgang 68, da klingt das Alter nicht ganz so alt. Wir wohnen immer noch in Henfenfeld bei Hersbruck, wobei man gut nach Wendelstein kommt, also deswegen ist Wendelstein auch okay. Ich bin da Gemeindereferent in Teilzeit. Nebenbei spiele ich Lego unter anderem eben solche Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es auch jemand. Ich mache nebenbei, ich habe einen Online-Shop, wir machen solche Bücher, wir machen diese Figurenbausätze zur Bibel. Und das ist so dieses zweite Standbein, beziehungsweise entstanden ist das Ganze im Zusammenhang mit einer Ausstellung über Jesus von Nazareth, die wir vor Corona auch gemacht haben, als Wanderausstellung, als so ein evangelistisches, ja, so einen evangelistischen Aspekt. Und so Steckenpferde sind bei mir persönlich auch noch, wo ich so Vorträge halte, einmal das Thema Schöpfung und dann natürlich auch das Thema biblische Archäologie, was beides total spannende Themen sind. Und seit Corona, als das mit den Ausstellungen so ein bisschen flach fiel, habe ich angefangen, so ein bisschen auf YouTube unterwegs zu sein und bin auch ziemlich fasziniert, was Gott da im Lauf der Zeit, im Lauf des letzten Jahres auch so gemacht hat. Wer mehr wissen will, sprecht mich einfach nach dem Gottesdienst an. Ich möchte uns gerne jetzt in diesen Text, den die Sandra uns vorgelesen hat, mit hineinnehmen, weil ich überzeugt bin, dass Gott jeden Einzelnen von uns heute hier durch diesen Text etwas ganz Besonderes sagen will. Man kann diesen Text unter unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen und ich werde jetzt auch keine typische Auslegungspredigt halten, indem ich euch alles versuche zu erklären, was mir in diesem Text bewusst ist, sondern ich werde diesen Text uns mal nahebringen unter dem Aspekt, den aus meiner Sicht Jesus seinen Jüngern gezeigt hat, nämlich den Aspekt, wie wir Menschen erfolgreich ansprechen können im Zusammenhang mit dem Evangelium. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema bei uns in der Christenheit, das mehr Frustration erzeugt oder an Frustration erinnert, als das Wort Evangelisation und vor allem noch der Aspekt der persönlichen Evangelisation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über das Thema persönliche Evangelisation nachdenkt. Der eine oder andere, bei dem ist vielleicht Begeisterung da, aber bei ganz vielen, das habe ich zumindest auch im Laufe meiner Glaubensgemeindegeschichte mitgekriegt, bei ganz vielen ist bei dem Thema Entmutigung, Enttäuschung und auch so ein bisschen Frustgefühl verbunden. Ja, Mensch, ich habe es schon so oft versucht, aber letzten Endes keine Resultate. Naja, vielleicht sehen wir im Himmel eines Tages, was daraus geworden ist. Wir leben momentan in einer Zeit, die ein extremes Spannungsfeld bietet, gerade in Bezug darauf, das Evangelium weiterzugeben. Weil wir auf der einen Seite eine Möglichkeit, ein Potenzial haben, wie noch keine Generation vor uns. Und auf der anderen Seite auf eine Ignoranz und Ablehnung stoßen, wie viele Generationen vor uns nicht mehr. Wir leben ja angeblich in einem christlichen Abendland, aber ich glaube, wir merken das alle, dass davon nichts mehr übrig geblieben ist. Und ganz oft passiert es, wenn wir das Evangelium versuchen weiterzugeben, dass wir nicht auf Ablehnung stoßen, sondern irgendwie so auf, ich würde mal sagen, morastiges Gelände, in dem die Menschen sagen, ja, das ist ganz nett, aber weißt du, das ist deine Sache. Mich interessiert das Thema Glaube, Gott, Kirche, Jesus überhaupt nicht. Und wir stoßen hier auf eine immer größer werdende Ignoranz, dass die Menschen sich überhaupt nicht mehr für Glaube, Gott, Jesus, die Bibel interessieren, ja eher da im Gegenteil noch auf Distanz gehen und skeptisch sind, weil, ja schau dir doch an, was in den Kirchen los ist. Und in diesem Spannungsfeld, die vielen neuen Möglichkeiten, die zum Beispiel YouTube, Instagram, TikTok und was auch immer bietet, und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die immer ablehnender wird oder das Thema immer mehr unbedeutend findet, da bewegen wir uns drin. Und ich glaube, dass in diese Situation rein uns dieser Text sehr hilfreich sein kann. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Ich habe gemerkt, ihr arbeitet öfters lieber mit anderen Übersetzungen. Aber letzten Endes geht es um die gleiche Sache. Ich nehme uns mal mit rein in die Verse 4 bis 7. Da sagt uns die Bibel Folgendes. Er, also Jesus und seine Jünger, er muss durch Samaria ziehen. Er kommt in eine Stadt Samariens, genannt Sychar, nahe bei dem Feld des Jakob, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Mittagszeit, es ist heiß, Jesus setzt sich hin, die Jünger gehen dann ja in die Stadt rein, um was zu essen zu kaufen, und plötzlich, ich meine, ich glaube, das wissen wir alle, plötzlich passiert was Außergewöhnliches. Mitten in dieser Hitze kommt eine Frau, um Wasser zu holen. Warum macht sie das nicht wie alle anderen auch? Warum macht sie das nicht so in der Früh oder am Abend? Warum wählt sie genau diesen Zeitpunkt? Und ich denke, in dem Moment wusste Jesus sofort eines: Diese Frau hat ein echtes Problem. Sonst würde sie jetzt nicht kommen. Und ich glaube, das ist das Erste, was uns Gott in diesem Text zeigen will, wenn es in Bezug auf die unerreichten Menschen geht. Wenn du Menschen begegnest, dann versuche, die Menschen aus der Perspektive Gottes zu sehen. Wisst ihr, ich merke das bei mir selber oft, dass ich viel zu sehr mit meinen Scheuklappen unterwegs bin. Manchmal bedeutet es nur, Hauptsache schnell wieder das weg zu sein, schnell wieder aus dem Supermarkt raus oder aus vom Einkaufen weg oder so. Wir alle kennen das mit dem Thema Zeitdruck. Jesus nimmt sich Zeit, setzt sich dahin und er sieht die Person aus der Perspektive Gottes. Und weiter berichtet uns Johannes, Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus ergreift jetzt also die Initiative und er spricht die Frau an. Ich finde es aber interessant, wie er es macht, weil es eigentlich so ganz, ich würde mal sagen, untypisch ist für uns selber. Also zumindest, wenn ich davon ausgehe, wie versuche ich, die Menschen über den Glauben anzusprechen. Er greift einfach das Thema auf, das für sie gerade aktuell ist. Er sagt: Gib mir zu trinken. Die Frau kommt zum Wasserschöpfen und es geht also um Durstlöschen. Und um dieses Thema dreht sich jetzt sein Gespräch. Wir wissen aber, wenn man sich den restlichen Text ansieht, dass es Jesus eigentlich nicht darum ging, dass die Frau ihm was zu trinken geben sollte. Aber es war für ihn die Gelegenheit, eine Brücke, eine Gesprächsbrücke zu der Frau zu bauen, um mit dieser Frau, und das sehen wir im Laufe des Gesprächs, dann am Ende zu den wesentlichen Gesprächspunkten zu kommen. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, uns Gedanken machen und sagen, was bewegt diesen Menschen gerade? Wo kann ich ihn abholen? Wie kann ich mit ihm in einer Art und Weise ins Gespräch kommen, die er interessant findet oder sie? Es ist auch interessant, dass wir hier sehen, dass Jesus nicht derjenige ist, der sich jetzt an kulturelle oder gesellschaftliche Normen und Regeln hält. Ein Jude spricht doch keine Samariterin an. Ein Mann spricht doch keine Frau an. Aber wir sehen, dass es Jesus nicht darum ging, die Erwartungen und die Leitplanken der Welt zu erfüllen, sondern die Erwartungen Gottes. Und das ging so weit, dass sein Spitzname irgendwann dann Freund der Sünder war, weil er mit solchen Leuten wie Zachäus zusammengesessen ist und gegessen hat, anstatt sie für ihre Sünde und für ihre Unmoral zu verurteilen. Nein, Jesus suchte diese Menschen im Auftrag Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mehr und mehr lernen, die Menschen in ihrer Welt zu erreichen und abzuholen und nicht versuchen, dass die Menschen auf unsere christliche Schiene aufspringen und damit unterwegs sind. Und das ist oft die Herausforderung, warum so viele evangelistische Aktivitäten, ich meine, das haben wir in Wendelstein auch erlebt, die Menschen eben nicht ansprechen, weil es überhaupt nicht ihre Welt ist, weil sie damit nichts anfangen können. Und weil sie ganz einfach sagen, warum sollte ich jetzt irgendeine religiöse Veranstaltung besuchen? Ich bin doch überhaupt kein bisschen religiös. Und nach diesen ersten Sätzen sehen wir dann auch, wie Jesus weitergeht. Wie Jesus das Interesse der Frau weckt und dann das Gespräch in die Richtung lenkt, die er eben einschlagen will. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich Übung. Also das merke ich auch bei mir enorm, dass ich mir oft genug vornehme, mit Menschen über den Glauben zu reden und dann hängt man bei irgendeinem Thema, vielleicht Politik, vielleicht Corona, da kann man ja so über so viele Dinge reden und irgendwann ist die Zeit rum und man hat sich in irgendwelchen Themen und Nebensächlichkeiten verheddert oder was noch viel, viel schlimmer ist, man steckt mittendrin in irgendeiner Diskussion. Beides ist nicht sinnvoll. Jesus wählt der Frau gegenüber einen Begriff, der sie sehr interessiert, lebendiges Wasser. Es geht um lebendiges Wasser, das er ihr geben möchte. Und das ist etwas ganz anderes, wenn ihr mal vielleicht in solchen Ländern wart, es ist etwas völlig anderes wie abgestandenes Brunnenwasser. Lebendiges Wasser, so dieses Wasser aus, wir sind es gewohnt, wir kennen das nicht anders. Das Wasser aus der Wasserleitung ist für uns normal, aber was hätten die Menschen damals darum gegeben? Und das klingt bei dieser Frau an, wenn Jesus ihr von ich gebe dir lebendigen Wasser redet. Weiter geht's im Text, in dem er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle des Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Und jetzt wird Jesus konkreter. Er hat die Aufmerksamkeit der Frau. Sie sind beide bei einem Thema, das sie sehr interessiert. Sie hat das Interesse, dieses Wasser kennenzulernen. Und jetzt sorgt Jesus dafür, dass sie noch neugieriger wird. Und ich glaube, auch das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Wie können wir anderen gegenüber von Jesus reden, dass es für sie interessant ist, dass er ihr Interesse weckt? Dass die Menschen sich anfangen, Gedanken zu machen, okay, ich möchte mehr über diesen Jesus wissen und mehr von diesem Jesus erfahren. Wie können wir im persönlichen Gespräch die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers gewinnen, wenn es um Jesus geht. In dem Fall gibt Jesus zum Beispiel hier ein Zeugnis. Er redet davon, dass ich dieses Wasser kenne. Aber letzten Endes, es geht darum, wann habe ich das letzte Mal so begeistert von Jesus gesprochen, dass die Menschen gesagt haben, ja, den will ich kennenlernen. Wenn der in deinem Leben sowas getan hat, dann muss ich mehr über ihn wissen. Und ich glaube, wir verlieren manchmal viel zu schnell aus dem Fokus, wie großartig Jesus ist. Eben natürlich auf der einen Seite das, was er für uns am Kreuz getan hat, aber eben auch dadurch, was er tagtäglich mit uns und in uns tut. Wie wunderbar es ist, mit ihm durch den Alltag, gerade auch durch diese dunklen und schweren Zeiten gehen zu dürfen. Wir nehmen auch als Christen, gerade wenn wir länger im Glauben sind, viel zu viel als selbstverständlich, weil wir es halt so gewohnt sind. Aber setz dich doch einfach mal hin und lass dir im Gebet von Jesus zeigen, warum er so großartig für dich ist und was es in deinem Leben für eine Bedeutung hat, mit ihm leben zu dürfen, von ihm erlöst zu werden und Tag für Tag immer mehr neu gestaltet zu werden, zu einer neuen Kreatur nach dem Herzen Gottes zu werden, dass wir nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern weil er durch seinen Geist in unser Leben hineinwirkt. Und ich glaube, euch fallen ganz viele Dinge ein, warum Jesus so wunderbar und großartig ist. Und das ist doch eigentlich der Schlüssel, den wir anderen Menschen in die Hand geben dürfen. Die Offenbarung 22, Vers 17 hat diesen berühmten Vers, das ist der zweite Teil von Vers 17, wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieses Wasser, das man nur bei Jesus finden kann. Und weiter geht es in dem Gespräch, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Sie hat Sehnsucht, dieses Wasser zu bekommen, damit mich nicht dürstet und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Noch hat sie nicht begriffen, worum es geht. Wir merken an diesem Satz, sie denkt, mein Problem ist, ich muss hierher kommen und ich muss in der Hitze des Tages kommen, um den anderen Menschen nicht zu begegnen, weil die anderen, die finden mich furchtbar, weil ich halt eine Sünderin bin. Und dieser Jesus kann mir jetzt helfen, mit meinem persönlichen Problem besser umgehen zu können. Wenn ich das Wasser habe, dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen. Und dann ist meine Sorge, dass ich Menschen begegnen könnte, die ist dann beiseite. Und so ist es oft auch in der Welt, dass die Menschen manchmal meinen, okay, Jesus ist ganz nett, aber mit einer falschen Motivation, dass man Jesus als den haben möchte, der seine persönlichen Probleme löst. Ich habe ganz am Anfang meines Christseins gedacht, wenn ich Jesus in mein Leben mit aufnehme, dann habe ich keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das auch so mal gedacht hat. Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben noch mehr Probleme. Weil wir natürlich in einer ganz anderen Herausforderung stecken. Christsein bedeutet nicht, ich habe jemanden, der all meine Probleme löst und mir ein angenehmes Leben verschafft. Die Qualität des Glaubenslebens, der Wert von Jesus ist viel tiefer. Da geht es nicht um oberflächliche Problemlösungen. Es geht um die Quelle des Lebens. Und da greift Jesus jetzt auf und führt die Frau dorthin, wo ihr eigentliches Problem ist. Und das ist ja oft auch im Miteinander mit den Menschen so schwierig, dass wir merken, dass wir keinen Draht zu ihnen bekommen, dass wir es nicht schaffen, mit ihnen über religiöse Dinge zu reden. Die meisten Menschen draußen denken doch, es gibt keinen Himmel und keine Hölle. Und wenn es die nicht gibt, ist es doch völlig belanglos, ob ich mich für Bibel oder Glaube oder irgendwelche Regeln interessiere. Und das andere Problem ist, dass sich ja praktisch jeder für einen guten Menschen hält. Ich brauche keinen Retter. Also das ist mir in der Jesus-Ausstellung, ist es, glaube ich, der häufigste Satz, den ich gehört habe. Für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich bin ein guter Mensch. Das ist der häufigste Satz, den ich vor allem dann höre, wenn die Menschen bei dem Thema Kreuzigung sind. Ja, es ist schön, dass er da gestorben ist und Ostern und was auch immer, aber für mich Für mich hätte er das nicht. Dann kann man mal anfangen, mit dem Menschen durch die 10 Gebote zu gehen und sagen, hey, hältst du die 10 Gebote? Ja, kommt dann oft als Antwort. Und dann fangen wir beim 1. Gebot an und dann sage ich, ganz ehrlich, ich habe die größten Probleme schon beim 1. Gebot. Und da merken die Menschen, na, ganz so gut sind sie dann doch nicht. Aber das ist die Denke. Wir halten uns für gute Menschen, auch die Menschen da draußen ohne Gott. Ich brauche Gott doch nicht. Ich brauche Jesus nicht. Und das Thema Religion und Glaube, es interessiert mich nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch von Gott führen lassen, auch während des Gesprächs im Gebet, dass wir erkennen, was bewegt den Menschen wirklich, wo kann ich ihn abholen. Dass wir die richtige Frequenz finden, wo der Mensch draußen uns versteht und versteht, was wir wollen. Eben nicht diese religiöse Ebene, sondern den Kern des Problems. Und bei Jesus sehen wir eben, dass er das genau so formuliert, dass die Frau verstehen kann, worum es ihnen geht. Und jetzt geht das Gespräch langsam zu dem Kern, in die Richtung, in die Jesus das Gespräch eigentlich lenken will. Zu dem Moment, wo er die Brücke von dieser Frau zu Gott baut. Er spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, du hast keinen Mann, denn 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und jetzt sehen wir, dass Jesus hier etwas weiß, was er eigentlich gar nicht wissen kann. Dieser Satz ist es, das sehen wir danach, der die Frau zum Staunen bringt. Woher weiß er das? Und ich glaube, es ist auch unser Problem, dass wir uns viel zu sehr auf uns selber verlassen, auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere eigenen Überlegungen, vielleicht auch Strategien, anstatt offen zu sein, betend zu sein und sagen, Herr, was sollte ich dieser Person jetzt am besten sagen? Was wäre aus deiner Sicht jetzt wichtig? Womit möchtest du sie jetzt ansprechen? Und ich habe beeindruckende Zeugnisse gehört von Menschen, die das gemacht haben. Ich habe es selber auch schon erlebt. Und wo man gemerkt hat, wow, da trifft plötzlich ein Satz ins Herz. Da wird diese Person plötzlich bewegt und erkennt die Größe und Großartigkeit Gottes. Es geht nicht um meine Argumente, es geht nicht um meine Überlegungen, sondern es geht darum, dass die Menschen Gott erkennen müssen. Und ja, manchmal kann das auch durch unser Leben passieren. Ich hatte mal eine Bekannte, die ganz viele Menschen zu Jesus geführt hat. Und ich habe sie mal gefragt und gesagt, hey, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das? Wie erreichst du die Menschen? Warum kannst du die zu Jesus führen? Und sie sagt, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich merke nur, dass nach einer gewissen Zeit die Menschen sagen, das, was du hast, das will ich auch. Wie komme ich dahin? Zeig mir den Weg. Vielleicht ist es wertvoll und hilfreich, wenn wir gerade auch mit Nichtchristen unser Leben auch mehr mit Jesus gestalten. Wir haben manchmal den Eindruck, dass wir sagen müssen, okay, wenn jetzt heidnische Kollegen am Tisch sind, dann bete ich lieber nicht. Oder dann rede ich lieber nicht über den Glauben. Wer weiß, was sie denken. Das ist ja oft unsere Gedenke. Aber ich glaube, das andere ist wichtig. Dass sie erkennen, dass sie sehen, welche Auswirkung Jesus auf unser Leben hat. Und ich habe mal einen Bericht von Jugend mit einer Mission gelesen, wo es darum ging, dass sie in einem Flüchtlingslager Menschen erreichen wollten. Das war in Südostasien und ich glaube, es waren Buddhisten oder Hinduisten. Ich weiß es nicht mehr, ist nicht so wichtig. Und sie haben versucht zu predigen, zu evangelisieren und stießen auf taube Ohren. Keiner wollte das hören. Das hat sie einfach nicht interessiert. Und dann haben sie gebetet, Herr, wie können wir diese Menschen erreichen? Und Gott hat ihnen gesagt, mach die Toiletten sauber. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, so in so einem Flüchtlingslager die Toiletten ist eine Herausforderung. In so einem tropischen Land die Toiletten ist eine doppelte Herausforderung. Und sie haben angefangen, die Toiletten sauber zu machen. Also sie haben dann beschrieben, dass jeder der Mitarbeiter dann maximal 5 Minuten ausgehalten hat. Danach war es nicht unerträglich, aber sie haben nach einer gewissen Zeit die Toiletten sauber gehabt. Und plötzlich kamen die Menschen in diesem Flüchtlingslager auf sie zu und haben gesagt, wieso macht ihr das? Was motiviert euch? Und dann haben sie gesagt, ja, es ist, Gott will euch dadurch zeigen, wie wichtig ihr ihm seid. Und mit einem Mal wollten sie diesen Gott kennenlernen. Und es war eine Offenheit für das Evangelium da. Die Menschen müssen sehen, wie Gott ist, wie er motiviert, wie er in uns sich ja auch verherrlicht. Und was wir bei diesem Aspekt mit diesen 5 Männern und noch dem, den sie hat und nicht verheiratet ist, auch noch im Blick haben müssen, ist manchmal sind wir zu verurteilend. Jesus klagt die Frau in dieser Situation eigentlich gar nicht an. Er deckt die Sünde auf, aber er verurteilt sie in dem Moment gar nicht. Er zeigt nur, weißt du, das ist dein eigentliches Problem. Und ich glaube, wir sind oft zu schnell dran, dass wir sagen, ah, das muss in deinem Leben anders werden. Manchmal versuchen wir ja eher so christianisieren. So. Da sieht man, da ist Sünde im Leben eines Menschen und dann packen wir da an und sagen dem Menschen, wie er aus Gottes Sicht die Sache richtig leben und ausleben kann. Und dann kommen wir, kennen wir alle, zu irgendwelchen Konfrontationen. Aber darum ging es Jesus nicht. Er hat die Probleme angesprochen, aber er hat sie in einer Art und Weise angesprochen, dass die Menschen eine Sehnsucht bekommen, davon wegzukommen. Denkt an Zachäus. Er hat mit ihm nicht über das Zöllneramt diskutiert und was da alles falsch läuft, sondern er hat seine Großartigkeit macht Zachäus so kennenlernen lassen, dass Zachäus am Ende gesagt hat, ich will das alles bleiben lassen, ich will dir nachfolgen. Es muss das Ziel sein, die Sehnsucht sein, das Gebet sein, das Trachten von uns sein, dass sich Menschen danach sehnen, mit diesem wunderbaren Gott, der unser Vater ist, in die Versöhnung hineinzukommen, von ihm erlöst zu werden. Und weiter sagt uns der Text, und die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und Jesus spricht zu mir, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter des Vaters in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und jetzt ist in dieser Frau etwas passiert. Aus einem Menschen, der seine Probleme gelöst haben wollte, ist ein Mensch geworden auf der Suche nach Gott. Und das ist die Herausforderung, in der wir oft stecken, dass die allermeisten evangelistischen Aktivitäten, die wir so als christliche Gesellschaft, Gemeinden tun, genau auf diese Gruppe der Suchenden ausgerichtet ist. Die Traktate, die evangelistischen Veranstaltungen, die Plakataktionen und was auch immer. Aber diese Gruppe der Suchenden wird immer kleiner, vor allem derer, die bereit sind, die Wahrheit in der Bibel und bei Gott zu suchen. Die allermeisten Menschen sind aber weit davon entfernt, Suchende zu sein, so wie eben diese Frau. Und es ist so wichtig, dass wir lernen zu helfen, dass Menschen Suchende sind. Aber ich kann erst etwas suchen, wenn ich weiß, dass es mir fehlt. Und ich finde es so wichtig, dass wir den Menschen zeigen, was ihnen fehlt, wie ich vorhin schon gesagt, dass sie erkennen können, warum Jesus so ein Schatz ist. Was er für den Alltag bedeutet, für mein Leben, warum ich Tag für Tag von diesem Jesus begeistert bin und dankbar bin, mit ihm leben zu dürfen und von ihm erkauft zu sein. Und dann sehen wir, wie Jesus hier den falschen Glauben der Frau entlarvt. Sie fängt an, religiös zu reden und sich über religiöse Dinge zu unterhalten mit ihm. Aber er macht deutlich, weißt du, das ist gar nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache, das ist jemand, das bin ich. Ich bin der Mittelpunkt des Glaubens. Und wenn er so am Anfang des Gesprächs gestartet wäre, hätte die Frau das wahrscheinlich überhaupt nicht begriffen. Aber in diesem Moment, wo er ihr das gesagt hat, hat es sie ins Herz getroffen. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, immer mehr lernen, uns da vom Geist Gottes führen und leiten zu lassen. Nicht einfach irgendetwas zu sagen, sondern auch betend, fragend zu sein. Herr, wann soll ich was sagen? Und jetzt passiert etwas scheinbar Unglaubliches. Die Frau nun, Vers 28, ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Was ist hier passiert? Zwei Dinge. Das eine ist, Jesus hat ziemlich viel Fehler gemacht, scheinbar. Er hat das Übergabegebet vergessen. Er hat mit dieser Frau kein Übergabegebet gesprochen. Die hat sich ja gar nicht richtig bekehrt. Und dann hat er ja gar nicht sichergestellt, dass sie ihn richtig verstanden hat. Und manchmal sind wir so in unseren Strukturen gefangen, dass wir wichtige Situationen aus den Augen verlieren. Jesus hat hier nichts vergessen. Es ist manchmal so, dass wir so viel Wert auf bestimmte Aussagen und Worte legen, aber dass es doch vielmehr darum geht, dass ein Leben sich verändert. Und bei wem kann man mehr Bekehrung sehen als bei dieser Frau, deren ursprüngliches Problem es war, mit Menschen aus ihrer Stadt zusammenzutreffen. Deswegen ist sie mittags ganz allein zu diesem Brunnen gegangen. Und jetzt hat die Begegnung mit Jesus sie so verändert, dass sie gesagt hat, Leute, ich suche euch, weil ich etwas gefunden habe, das müsst ihr unbedingt, den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Das war ihr so wichtig, dass sie ihren Krug einfach stehen gelassen hat. Das, was ihr bisheriges Problem war, das ist plötzlich zur Nebensache geworden. Das, was ihr Leben bisher bestimmt hat, das hat sie einfach stehen lassen, weil Jesus so viel wichtiger für ihr Leben geworden ist. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, dass wir verstehen und auch leben, wie wichtig Jesus im Leben ist. Ich hatte mal jemanden, der durfte durch mich zum Glauben kommen und der ist dann in der Gemeinde gewesen und hat in der Bibel gelesen und der war von Jesus so begeistert und fasziniert, dass er hat in Lauf gewohnt, die Gemeinde war in Hersbruck, das heißt 15 Kilometer Entfernung und sein Handicap war im wahrsten Sinn des Wortes, er hatte Kinderlähmung, also das heißt, er hat sich mit Laufen schwer getan. Aber als er mal denjenigen verpasst hat, der ihn zum Gottesdienst abholen wollte, da ist er dann lieber die 15 Kilometer zu Fuß mit seiner Gehbehinderung gelaufen, als nicht in den Gottesdienst zu kommen, weil er gesagt hat, ich brauche diese Gegenwart Gottes. Ich will dahin. Mich zieht es dorthin. Und das ist für mich so ein schönes Bild, wie wertvoll Jesus eigentlich ist. Ich könnte noch viel mehr zu diesem Text sagen. Vielleicht setzt ihr euch einfach zu Hause heute Nachmittag noch einmal hin und lest drüber, betet drüber, was konkret Jesus euch für euer Leben und auch für euren Auftrag hinauszugehen und das Evangelium weiterzugeben zu sagen hat. Ich glaube, dass uns Jesus eben nicht den Missionsbefehl gegeben hat, weil er sagte, ich brauche etwas, womit ich meine Jünger demütig machen kann und frustrieren kann. Sondern ich glaube, dass er eigentlich weiß, dass jeder von uns hier seinen Teil mit den individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten beitragen kann. Jeder von euch ist ein, ich möchte sagen, Spezialwerkzeug Gottes. Es gibt Menschen da draußen, die wahrscheinlich nur du durch deine besondere Wesensart erreichen kannst. Und es ist wichtig, dass wir uns mehr und mehr gebrauchen lassen, dass wir, so wie Paulus es ist, glaube ich, ist, dass wir diese Zeit auskaufen, wie er schreibt. Dass wir dafür sorgen, dass Menschen von der Finsternis ins Licht kommen, weil dadurch der Vater verherrlicht wird. Und es gibt noch viele andere Texte, die uns dabei helfen können, zu lernen, wie Jesus uns beibringen will und Dinge aufzeigen will, damit wir immer ja aus seiner Sicht fruchtbarer seine Zeugen sein können. Amen.